Meine Oma, die hat immer gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ich vermute, die meisten von euch haben den Spruch schon mal gehört. Ich habe das damals so gleichmütig hingenommen. Ich dachte mir, wenn die Oma das sagt, dann wird das schon stimmen. Hab dann aber irgendwann mal überlegt, was ist das eigentlich, was wir da meist so am Ende des Gottesdienstes ja auch machen, wenn wir uns unter diesen ominösen Segen stellen. Das ist ein alter Mann, der jeden Sonntag zur Kirche kommt. Aber die Leute wissen eigentlich, der ist vollkommen taub. Und man fragt sich einfach, warum geht der in Gottesdienst? Ja, der kriegt doch gar nichts mehr mit. Und dann fragt man ihn und er sagt, ja, der Segen. Was ist der Segen? Das deutsche Wort Segen kommt von Signare, signieren, also mit einem Zeichen versehen. Wir denken zum Beispiel an das Kainsmal, das Zeichen der Verschonung. Noah sieht auch ein Zeichen, er sieht den Regenbogen im Himmel stehen. Mose sieht den brennenden Dornbusch. Und wir heutigen, bei der Taufe beispielsweise, heißt es, wir bezeichnen dich mit dem Zeichen des Kreuzes dafür, dass du zu Jesus Christus gehörst. Spannend, nicht? Also, was hat es damit auf sich, mit diesem Signieren, diesem Segnen? Um diesen Fragen ein bisschen näher zu kommen, habe ich uns heute eine recht erdige Geschichte mitgebracht. Sie handelt von einem Menschen, der den Charme besitzt, ja, ihr oder ich sein zu können. Die Rede ist von einem Menschen, der für sich und die Seinen das Beste raushandeln möchte. Die Rede ist auch von einem ausgekochten Politiker und Glücksritter. Es wird ein Mensch vor Augen gestellt, der zeitlebens um Segen für sein Leben ringt. Modern gesprochen, der es auf Erfolg, auf Nachhaltigkeit, ein gelingendes Leben abgesehen hat. Tja, wem könnte daran nicht gelegen sein? Die Rede ist von Jakob, dem Stammvater des heutigen Volkes Israel. Und da muss man sich vorab klar machen, in diesen Vätergeschichten, so nennt man die ja, von Abraham, von Isaak, von Josef und so weiter, ist das kollektive Gedächtnis eines ganzen Volkes gleichsam verdichtet drin. Geschichtsschreibung wird hier verwoben in die klassische Erzählung. Habe ich ja schon öfter gesagt, Erzählung, was machen die ja? Die sagen, was zählt, ist ja klar. Was das Leben ausmacht. Hier werden die Kämpfe des Lebens beschrieben. Hier geht es um menschliche Schicksale, um Recht, um Gerechtigkeit, um gebeugtes Recht natürlich auch. Und Jakob sucht, wie gesagt, den Segen für sein Leben und für die Seinen. Dabei macht er einige eigentümliche Wendungen durch, die sein Leben prägend verändern. Jedes Mal geht es dabei um Segen. Und drei Stationen davon will ich heute skizzieren. Erstens, der ergaunerte Segen. Die meisten kennen ja die Geschichte nicht. Jakob quatscht seinem Bruder Esau, dessen Erstgeburtsrecht ab für ein Linsengericht, das berühmte Linsengericht. Und er kommt hungrig von der Jagd und dann, so ist das dann, ist das Leben, nicht? Es gibt überall und immer auch Menschen mit schwachem Charakter, die für die Sofortbefriedigung sämtliche Investitionen für die Zukunft hinten anstellen. Und es gibt ausgekochte Machtpolitikerinnen wie Jakobs Mutter, die solche Schwächen auszunutzen weiß, um ihrem Zögling den Weg an die Spitze zu ermöglichen. Und der greise Vater, der lässt sich täuschen und gewährt ihm den sogenannten Erstgeburtssegen. Und da heißt es, Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen, sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Tja, was passiert da? Das ist zunächst mal eine Herrschaftszusage an den Sohn. So wie die ersten Menschen von Gott im Paradies segnen mit einem Herrschafts- und Bebauungsauftrag und Bewahrungsauftrag versehen werden, so empfängt auch Jakob den lebensmehrenden Segen in dieser Form. Denn wer sich als Nomade gegen andere Stämme behaupten will, der wird sich nicht mit Stuhlkreisrhetorik behelfen können. Er braucht den gewissen Punch dafür. Prosperität, Wohlstand wäre hilfreich, Machtausbau, der hilft zur Selbstbehauptung, aber es bleibt ein ergaunerter Segen. Ein Segen, der sich die Lebenskraft des väterlichen Segens unter falschen Vorzeichen erschlichen hat. Der Abrahamssegen, der hier vom Vater an die nächstfolgende Generation weitergegeben wird, empfängt seine Wirkung ja aus dieser besonderen Beziehung zwischen Gott und dem Patriarchen. Abraham hat Gott geglaubt. Er ist im Vertrauen auf die Zusage Gottes aus seiner alten Heimat ausgebrochen und stand fortan unter diesem lebensmehrenden Einfluss dieser Verheißung Gottes. Du sollst ein neues Land bekommen. Du sollst zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Ja, wie denn? Einfach so? Auf eigene Faust? Nein, immer in der Tuchfühlung zu Gott, in der Nachfolge Gottes. Und der Segen entfaltet sich darin, dass Abraham und alle nach ihm in diesem Segensraum leben, dass sie auch im selben Glauben leben wie Abraham. Und das kann man von Jakob erstmal so überhaupt nicht sagen, nicht? Das Täuschungsmanöver, das war bestimmt kein Akt, keine Glaubenstat und, naja, lebensförderlich im Sinne von Gottes Ordnung war das ganz sicher auch nicht. Hier hatte einer das Greifen nach der Lebensmitte, also nach Gott, mit dem Greifen nach den Lebensmitteln verwechselt, könnte man sagen. Und dass der auf diese Weise empfangene Segen sich nicht so recht ausbreiten will, das zeigt die Reaktion seines Bruders. Der sagt nämlich, ich bring dich um, weil du den Vater getäuscht hast. Und der Sieger des Linsengerichts, nicht, der wird bald zum Gehetzten. Er muss fliehen. Die Mutter rät, lass Gras über die Sache wachsen, das wird schon. Das öffentliche Gedächtnis ist ja kurz, lass die Empörungskampagnen sich totlaufen, dann kommst du wieder aus der Deckung. Naja, so redet die zynische Vernunft. Nun zur himmlischen Vernunft. Jakob ist ja auf der Flucht, er wird vorerst nicht zum großen Volk, sondern er ist erstmal total allein. So ein wenig wie sein Vorgänger Kain, ständig auf der Flucht. Eines Nachts hat er im Traum sowas wie eine Vision. Er sieht eine Leiter, die bis zum Himmel reicht. Da wollte er ja immerhin ganz nach oben. Dafür hat er alles gegeben. Und wie sich nun zeigt, hat er aber viel verloren. Und ihm träumt, heißt es in der Bibel, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Und das Land, auf dem du hier liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Tja, was für ein Bild, nicht? Der Weg an die Spitze, die Machtoption, die hat er ja immer verfolgt. Aber nun fällt ihm ein Detail auf, das er bisher so, glaube ich, nicht gesehen hat. Da steht schon einer. Weit über ihm. Jakob versteht, hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Dieser Ego-Trip scheint langsam an sein Ende zu kommen. Es geht nicht um meine Steckenpferde, die Erfüllung meiner Wünsche oder die Absolutsetzung meiner Neigung, sondern es geht darum, dass wir in Gottes Haus bleiben. Dass wir ihn suchen, dass wir seine Hausordnung beachten und bei ihm in die Lehre gehen. Gott steht oben, an erster Stelle. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch alles andere zufallen, heißt es im Neuen Testament. Es geht darum, wie wir unser Leben schöpferisch mehren und auch gern ideell Nachkommen haben. Dieser Welt also etwas über uns selbst hinaus hinterlassen. So kann sich Segen, die von Gott geschenkte Lebenskraft, entfalten und verbreiten. Und hier deutet sich bereits ein Berufungsgeschehen an. Gott fängt noch einmal neu an mit dem Gauner Jakob. Er hat üble Berater, aber nun ist er in Gottes Schule und das wird er auch bald merken. Ich komme zum zweiten Punkt, der erkämpfte Segen. Gott schickt ihn nämlich Was macht man denn mit einem Gauner, um ihn zu schulen? Man schickt ihn zum Obergauner. Das ist sein eigener Onkel. Und der schlägt ihn mit seinen eigenen Mitteln. Sein Linsengericht ist noch viel leckerer als das, was Jakob für seinen Bruder bereithielt. Er hat eine hübsche Tochter. Tochter gegen Arbeitskraft, heißt es hier. 7 Jahre werden ausgemacht, doch der Arbeitsmarkt, der ist zäh. Arbeitnehmer recht überschaubar und Onkelchen zu Jakobs Nachteil ziemlich vergesslich. Am Ende dient ihm Jakob zur Auslösung der geliebten Tochter 20 lange Jahre. Da kann eine ganze Menge Gras im Sinne des mütterlichen Rates über alles Mögliche wachsen. Aber es reicht nicht. Der Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, der bewahrheitet sich nicht. Die Vergangenheit holt Jakob ein. Die unerledigte Familiengeschichte drückt, sie mahnt zur Bearbeitung. Es rumort in ihm. Er schickt Boten zu seinem Bruder mit diplomatisch ausgeklügelten Ergebenheitsadressen. Er teilt seinen Besitz in Teilkarawanen, um im Angriffsfall durch den Bruder auf einen Konvoi wenigstens einen Rest retten zu können. Risikostreuung nennt man das, glaube ich. Und er sendet Geschenke in der Hoffnung, dass die des Bruders Stimmung heben könnten. Bei all dem wartet er auf Antwort vom seinerzeit übervorteilten Bruder Esau. Hofft auf das, was er sich selbst ja nicht nehmen kann. Gnade. Es gibt Dinge, die haben wir verbockt und wir spüren auch, dass wir selbst sie nicht mehr ins Lot bringen. Jemand anderes muss uns entgegenkommen, muss sich großzügig erweisen. Das fällt einem Mann wie dem Jakob gar nicht leicht. Er ist ja so ein Macher, er ist ein Gestalter. Die Zügel aus der Hand geben zu müssen, das ist für ihn nahezu unerträglich. Eine Zumutung. Wir Menschen mögen das ja nicht, wenn uns die Hände gebunden sind, wenn wir unsere Hilflosigkeit spüren. Aber da kommt die Nachricht. Dein Bruder zieht dir entgegen mit 400 Mann. Tja, was jetzt? Was bedeutet das? Heißt das Krieg oder heißt das Frieden? Die 400 sind ja vermutlich nicht unterwegs, um nur Hände zu schütteln. Kommt jetzt die Quittung für alles Vorige, für all die Fehler, für die Fehlentscheidungen? Es wird eine quälende Nacht, eine von jenen, in denen einen das Tagesgeschehen noch bis in den Schlaf verfolgt. Und plötzlich diese Gestalt, man weiß nicht, ist es ein Traum? Da heißt es in der Bibel, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht zu überwinden mochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Jakob kämpft mit sich, mit seinem besseren Selbst, mit dem Unterbewusstsein. Wer weiß das, nicht? Bei Nacht sind alle Katzen grau. Die Bibel weiß es. Es ist Gott, mit dem er kämpft, der ihn als namenloses Schicksal überfällt, als diese unkalkulierbare Situation, in der ihm alles zu entgleiten droht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das sprechen wir ja im Segen. Hier leuchtet nichts. Hier kommt Gott als verstörende Schicksalsmacht, als verborgener, als unverständlicher Gott. Hier machen sich die entfesselten Chaosmächte bemerkbar, die doch in Gottes guter Schöpfung gebunden sind. Der Segen Gottes begabt den Menschen, die Ordnung der Schöpfung und des Lebens zu bewahren. Er wird Statthalter an Gottes Stelle. Er bekommt bestimmte Lebensordnungen, die die Weitergabe des Lebens gewährleisten. So kennen wir es aus den ersten Kapiteln der Bibel, nicht? Der Sabbat und der Ruhetag, nicht? Den kriegen wir, damit wir uns nicht sprichwörtlich zu Tode arbeiten. Dann gibt es die Ehe zwischen Mann und Frau. Dann gibt es die besondere Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Mensch des Paradieses geht sogar mit Gott spazieren. Was für ein Bild, für eine gute Beziehung. Aber Jakob lebt längst jenseits von Eden. Gottes Gegenwart gestaltet sich hier nicht als Wellness, als beschauliches Alpenpanorama, sondern als Überfall, als Fluch. Unglaube und Inanspruchnahme des Segens abseits von Gottes Ordnung verkehren die Schöpfung in Tod und Chaos. Da kann der Vater oder der Priester oder der Pfarrer oder die Kirche so viel segnen, wie sie möchte. Was nicht unter dem lebensmehrenden Segen des Glaubens liegt, das zieht den Fluch nach sich. Da helfen alle Wünsche von Gottes Nähe nichts, dann heißt es, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Seine Nähe ist dann Gericht. Es gibt eine verstörende Geschichte beim Propheten Maleachi, da droht Gott einer korrupten Priesterschaft, die anscheinend alles segnet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich zitiere das mal aus Maleachi 2, Vers 2. Wenn ihr nicht hört, wenn ihr es nicht nehmt zu Herzen, dass die Ehre meinem Namen zu geben ist, Klammern und nicht euch selbst, so schicke ich unter euch den Fluch und verfluche euren Segen, heißt es da. Gott sei Dank macht Gott das bei Jakob nicht. Am Ende gibt es eine Wendung. Jakob geht als neuer, als gestärkter Mensch aus diesem Kampf mit Gott hervor. Denn ihm wird etwas klar. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Der Segen als Geschenk des Lebens. Jakob erhält einen neuen Namen. Das ist ein Berufungsgeschehen. Das ist immer in der Bibel so. Wenn neue Namen im Spiel sind, dann geht es um Berufung. Du, Jakob, du Mensch, bist nicht der sich das Leben ergaunern müsste. Entscheidende Dinge wirst du nicht im Kampf für dich entscheiden. Das Entscheidende im Leben wird dir geschenkt. Manchmal durch schwere Schicksalsschläge oder Krisen, gleichsam durch den Todeskampf hindurch, aus dem du eventuell sogar nur hinkend hervorgehen wirst. Segen wird geschenkt, nicht erstritten. Wir können ihn uns nicht selber nehmen. Wir können ihn nicht dekretieren. Wir können ihn nicht einfordern. Jakob kommt aus dieser Nacht mit einer neuen Programmatik hervor. Er erkennt Segen nun als Gabe Gottes. Wir empfangen sie nicht in der geballten Faust, sondern nur in der geöffneten Hand. Ein Größerer muss ihn uns geben. Einer, der größer ist als wir und unsere oft so einfältigen Gedanken vom gelungenen Leben. Und in diesem Sinne betet Jakob: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Jakob wird also klar, was ihm Gott schon alles im Leben geschenkt hat, was sich letztlich als viel bedeutsamer erweist als das, was sich Jakob zuvor selbst unter den Nagel gerissen hatte. Und so legt er seine Zukunft ganz ergeben in Gottes Hand. Er betet weiter: Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Am nächsten Tag tritt ihm dann der Bruder entgegen. Er kommt nicht als Todesschwadron, sondern als Versöhner. Ja, er weint, er fällt dem Bruder um den Hals, Freudentränen statt Hass, Vergebung statt Vergeltung. Und Jakob sieht Gott selbst in diesem Bruder handeln, wie er ihm später bekennt: Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Er sieht das Angesicht der Versöhnung. Im Kreuz sehen wir Christen auch das Angesicht der Versöhnung. Wir sehen den Gott, der unsere Gaunereien und Fehltritte gnädig vergessen macht im Geschehen auf Golgatha. Damit wir das niemals vergessen und aus dieser Versöhnung in all den Unversöhnlichkeiten unseres Lebens zehren, hat uns Gott auch ein Zeichen geschenkt. Das Zeichen des Kreuzes, mit dem wir jeden Täufling signieren, weil ihm gesagt ist, was auch immer deine Vergangenheit ausmacht. Das Kreuz ist ein Zeichen neuen Lebens durch den Tod hindurch. Christus starb, damit du lebst, damit du ein Gesegneter bist. In der Apostelgeschichte spitzt es Petrus einmal darauf zu, dass Gott Christus eigens dazu gesandt hat, zu segnen. Jesus ist das Leben. Wer ihm nachfolgt, der steht unter diesem segnenden Ja Gottes. Dem wendet er sein gnädiges Angesicht zu, ohne dass er sich diesen Segen ergaunern oder erkämpfen müsste. Denn Segen ist und bleibt Geschenk, das nur im Glaubenden empfangen auch wirksam wird. Amen.